Ja, vielleicht haben wir es schon langsam satt, aber wir sind noch nicht am Ende. Es sind jetzt halt einfach in Gottes Namen drei Leidensankündigungen, einmal drei prominente Leidensankündigungen und dann kommt erst noch der Karfreitag, wo ihr euch jemanden vorstellen könnt, was die Thematik wird sein. Jetzt, vielleicht ist es aber gar nicht so schlecht, dass man etwas ein paar Mal hört, oder? Ich mag mich gut erinnern an einen Lehrer. Wir haben das Buch gehabt vom Adolf Schlatter, Dogmatik. Und wir haben gestöhnt und geächzt, als er uns gesagt hat, wir sollen das Kapitel und so lesen. Und dann sind wir gekommen und haben gesagt, lieber Herr Burkhard, wir haben es einfach nicht verstanden. Und er ist natürlich ein bisschen, ich vermute es mal, er war sehr ein nüchterner Mensch gewesen, darum ist es noch schwierig, so seine Emotionen genau zu deuten. Aber ich hatte den Eindruck, er war ganz leicht enttäuscht gewesen. Er hat vermutlich gedacht, ja, wenn man schon 3 Jahre lang jetzt so theologische Ausbildung hat, sollte man langsam auch, oder es war schon das vierte gewesen, ich weiß gar nicht mehr, sollte man langsam auch etwas verstehen. Und dann hat er sich auf jeden Fall nichts anmerken lassen und hat gesagt, wisst ihr, wenn ihr etwas beim ersten Mal lesen versteht, dann könnt ihr das Buch auch weglegen. Es steht nichts drin, das ihr nicht schon wisst. Und dann hat er so uns erklärt und gesagt, wenn du einen neuen Gedanken in dein Leben reinlässt, dann ist das so fremd und so schräg, dass du immer denkst, das ist komisch, das verstehe ich nicht. Und wenn du ein Buch 2 oder 3 Mal lesen musst, bis du es wirklich verstehst, dann spricht das nicht gegen das Buch, sondern spricht für das Buch, weil es deinen Horizont erweitert. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, oder? So in Situationen. Es ist schon zum dritten Mal. Zum dritten Mal, dass Jesus seinen Leuten das Gleiche sagt. Zum dritten Mal, dass es wiederholt, Thomas hat es vorher vorgelesen, zum dritten Mal. Und vielleicht kennen das so Momente, so Situationen, oder, wo wir so versucht sind, innerlich zu sagen, jetzt hat er es aber doch schon 2 Mal gesagt. Jetzt sagt er es noch ein 3. Mal, dann ist es hoffentlich endlich mal klar. Haben das auch schon erlebt, so Moment? Oder dann hat man nach dem 3. Mal gemeint, jetzt sei es wirklich klar. Und wie ist es dann gewesen? Das kürzlich erlebte Person hat gerade das Gegenteil gemacht von dem, was ich ihr gesagt habe. Ich dachte, die muss mich auch nicht mehr um Rat fragen. Wirklich nicht. Also wenn man es mehrmals sagt, oder? Und ausdrücklich und sagt, nein, so sehe ich es, das finde ich richtig. Und du musst schauen, das ist, sonst kommt es nicht gut. Und dann genau voll reingerannt. Ich dachte, ach, kann ich nicht verstehen. Jesus sagt es zum 3. Mal und wir werden im Laufe der Predigt merken, dass sie es immer noch nicht verstanden haben. Es ist immer noch für sie so ein bisschen, wir hören es zwar, wir verstehen es nicht, wir begreifen es nicht. Und Jesus möchte doch, dass wir verstehen. Er möchte, dass wir begreifen. Und darum nimmt er seine Jünger mal so ein bisschen auf die Seite. Er nimmt sie so ein bisschen an den Rand aus und sagt, hey, jetzt mal einfach Spezialunterricht, oder? Kleinklasse. 12 Leute. Ich weiss gar nicht, wie klein das Kleinklassen sind, aber einfach wenig, oder? Denen sagt er es jetzt und er erklärt es ihnen nochmal und er tut es nochmal ausführlicher sagen, so ausführlich, wie er es noch nie gesagt hat. Und sie verstehen es wieder nicht. Aber Jesus möchte, dass wir verstehen. Und vielleicht gibt es in deinem Leben auch Punkte, wo du einfach anstehst und wo du nicht verstehst und nicht weißt, wie es soll gehen und wo du irgendwo auch so mal wie einen Fingerzeig Gottes würdest brauchen. So eine Wegweisung Gottes. Was macht er, wenn er so eine Situation sind, wenn er so einen Fingerzeig Gottes braucht? Wie geht er da vor? Um Hilfe bitten. Bitte um Hilfe, ja. Danke, Rolf. Ich wiederhole es einfach, wie man es sonst auf dem Stream nicht hört. Übrigens, heute sind wir alle am Stream. Es ist viel schöner da, aber wir sind willkommen. Ja, sonst machen wir das. Ja. Ein bisschen klönen auch, oder? Kann man bei Gott manchmal auch und sagen, du, was machst du? Also irgendwie steh da gerade ein bisschen an. Zeig mir doch bitte den Weg. Genau. eine tiefe Wahrheit, die der Rolf da sagt, oder? Wenn Gott uns Sachen sehr deutlich sagt, zum Beispiel in seinem Wort, ja, warum soll es uns dann auch durch ein wunderbares Ereignis erklären? Wir können ja lesen. In unserer Zeit und Gesellschaft. Viele Sachen sind einfach klar. Manchmal ist es so, dass wenn wir etwas erkannt haben und wir wissen es und wir wollen es nicht, dann verschleiert sich das vor unseren Augen und es wird plötzlich unklar. Ich habe schon Momente erlebt, da habe ich eine grosse Klarheit in meinem Leben gehabt und gewusst, das ist der Weg und dann habe ich ihn aber nicht gehen wollen. Und eine Woche später habe ich nicht mehr gewusst, was richtig und was falsch ist. Einfach weil ich in dem Moment nicht vorwärts gegangen bin, wo Gott mich vorwärts gerufen hat. Ja, man könnte auch einfach einmal fasten und beten. Wer hat schon mal gefastet von euch? Ja, da haben wir noch ein riesiges Gebiet vor uns. Fasten und beten. Wir haben am Mittwochabend im Online-Bibelgespräch auch sind wir auf eine Stelle gekommen, dass Gott manchmal, dass Jesus seinen Leuten sagt, dass Gott handelt, wenn man fastet. Und weil er nicht gefastet hat, ist es nicht gegangen, oder? Also, da ist noch viel Platz und viel Raum offen. Jesus nimmt seine Jünger auf die Seite und wir müssen gewillt sein, uns auf die Seite nehmen zu lassen. Und manchmal passiert das auch durch ganz blöde Sachen, oder? Manchmal passiert das dadurch, dass wir irgendwie aus unserem alltäglichen Leben rausgekupft werden, auf eine unsanfte Art und Weise, und einfach mal schnell stillgelegt werden. Wie auch immer. Und wenn das passiert, dass wir so stillgelegt werden, denke ich mir im ersten Moment immer, oh, das ist ein Kabis, oh, das wollte ich nicht, das muss jetzt wieder laufen. Aber es ist auch immer eine Gelegenheit, um einfach mal hinzuhören. Wenn wir Zeit haben für Gott, dann kann er auch reden. Gott ist kein Fast-Food-Gott. Oder? Also McDonald's und so, das hat vermutlich nicht Gott erfunden. Ich weiß es zwar jetzt nicht ganz so genau, oder? Ich wollte jetzt da nicht theologisch wirklich ganz, ganz richtige Aussage machen, aber was ich genau verstanden habe, ist, dass Gott manchmal mehr Zeit von uns verlangt, als wir bereit sind zum Geben. Gott möchte manchmal mehr Zeit von uns, als wir bereit sind zum Geben. Wir möchten, dass das Problem schnell gelöst sind, wie wir uns das gewöhnt sind. Wir möchten, dass alles schnell klar ist. Und nur schon die Art zum Leben, der Thomas hat das vorher sehr schön ja dargelegt, oder? Die Art zum Leben, dass man vom See Genezareth ab auf Jericho läuft und dann nachher wieder rauf auf Jerusalem, das war so viel Zeit gewesen, wo die einfach langsam unterwegs gewesen sind, langsam gelebt haben, immer wieder gelost haben, immer wieder gesehen haben, immer wieder etwas erlebt haben. Sie haben nicht das Flug genommen und sind geflogen. Und das ist vielleicht eins von diesen Geheimnissen. Wenn wir Gott hören wollen, wenn wir verstehen wollen, was Gott uns sagt, dann müssen wir auch mal einfach still haben. Dann müssen wir mal hinhören. Dann müssen wir Gott wie Raum und Zeit geben. Das ist eine gute Gelegenheit. Übrigens, so gerade nebenbei gesagt, man sieht es gar nicht so wahnsinnig gut, aber da am 12. Uhr, am Viertel ab. Habe ich Viertel abgeschrieben? Ich glaube es, ja. Am Viertel ab 12, es sieht mir fast ein 4 aus, gesehen, wie schlecht dass ich gesehen so nahe. Also, am Viertel ab 12 beten wir immer eine halbe Stunde für euer Anliegen, aber ihr müsst sie natürlich bringen, weil Gedanken lesen kann ich nicht. Und die meisten von uns vermutlich auch nicht. Jesus will, dass man versteht, und er sagt etwas dreimal. Und weil ich das so mir vor Augen geführt habe, ist mir etwas so in den Kopf gekommen. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Der Paulus sagt an einer Stelle, wenn du irgendeine Klage hast gegen jemanden von den Ältesten, dann nimm mindestens zwei Zeugen mit. Oder du musst mindestens Zweiter sein, damit das wirklich auch gilt. Wenn nur einer etwas sagt, dann ist es mal einfach ein böses Gerücht. Oder? Es braucht mehrere Zeugen. Und das ist ein Grundsatz im israelischen Recht, also in der Tora, dass es immer mehrere Zeugen muss geben, um etwas zu bestätigen, oder? Man kann nicht einfach mal so einen Ballon starten lassen und irgendwie jemanden verleumden. Es heisst im Mosebuch, ihr dürft niemanden verurteilen, wenn nur ein einziger Zeuge gegen ihn aussagt, um welches Unrecht oder Verbrechen es auch geht. Immer sind mindestens zwei oder drei Zeugen nötig, um eine Sache zu entscheiden. Und darum ist es gerade Zufall, dass Jesus dreimal so ganz explizit und sehr deutlich über seinen bevorstehenden Tod redet. Es gibt ja noch mehr Andeutungen, oder? So die Geschichte vom Jona zum Beispiel oder von der Weingärtnerin, das kann man auch noch dort ein bisschen erzählen, aber so ganz explizit, ganz deutlich sagt es dreimal. So klar, das sind die drei, die wir jetzt auch angeschaut haben, wie drei Zeugen. Und denkt jetzt vielleicht, ja, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir müssen mal darauf achten, wenn ihr zum Beispiel im Römerbrief anfangen zu lesen, dann seht ihr dort, dass der Apostel Paulus irgendetwas erklärt, oder? Und dann nimmt er eine Bibelstelle und meistens folgt nochmal eine Bibelstelle, die fast das Gleiche sagt. Er will zwei Zeugen anführen, zwei alttestamentliche Zeugen, um deutlich zu machen, das, was ich euch jetzt sage, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist Gottes Plan und ich lege euch das nur aus. Das ist ein bisschen anders als die vielen modernen Bücher, die es heute gibt, oder? Wo man von einer Bibelstelle zur anderen hüpft und sich aus der Bibel so ein bisschen zusammensammelt. Das, was man eh schon immer mal hat wollen sagen und dann ist es auch noch irgendwo am Ende biblisch. Oder wie mal jemand zu mir gesagt hat, ja weisst, eigentlich so im Grundgedanken ist es ja biblisch. Ich brauche gar keine Bibelstelle, für das zu erklären. Das überzeugt mich natürlich überhaupt nicht. Und Jesus erklärt in einer Art und Weise, jetzt, was mit ihm passiert, so detailliert, wie er es an keinem anderen Ort macht. Und er sagt, es wird etwas passieren, wo eigentlich, ich sage mal, nicht spontan auf der Hand liegt, nämlich eine Verbrüderung von zwei sehr unterschiedlichen Gremien. Und natürlich sind auch die hohen Priester und Schriftgelehrten vom Römischen Reich letztlich duldet, vielleicht sogar eingesetzt gsi, aber letztendlich sind es doch zwei Parteien gsi, eine geistliche Partei und eine weltliche Partei. Und sie haben sich verbündet für etwas, wo einfach schlecht ist. Und auch da so einen kleinen Handgriff dran machen, oder, zum Mitnehmen. Das könnt ihr mal in eurem eigenen Leben schauen. Es ist viel einfacher, sich zum Schlechten zu verbünden, als zum Guten. Oder wenn ihr jetzt denkt an eurem Arbeitsplatz oder so, oder wenn man sich zusammenrotten gegen den Chef, ist das viel einfacher, als wenn man sich zusammenrotten für den Chef. Oder es ist schwieriger, dem Chef ein anständiges Geschenk zu kaufen, als miteinander über ihn zu maulen. Oder auch in der Schule oder so, überall ist das auch. Es ist viel, viel einfacher, zusammenzukommen und zu sagen, das ist nicht gut, als zusammenzukommen und sich zu vereinen und zu sagen, wir finden das alle wirklich gut. Das ist wie ein Naturgesetz. Oder? Mir ist es mal aufgefallen, als ich selber in so einer Gruppe dabei war und dann im Nachhinein gedacht habe, kann das wirklich sein? Wir sind alles Christen, wir sind alles gläubige Leute. Und unsere stärkste Verbundenheit haben wir erlebt, wo wir gegen etwas waren. In meiner Ausbildung war, wo wir da so ganz blöde Sachen auf Frischone erlebt haben und uns intensiv mit aller Gewalt und allem Recht der Welt zur Wehr gesetzt haben. Und im Nachhinein denkt, irgendwie ist es gleich, fühlt sich es gleich falsch an. Es fühlt sich falsch an, nicht weil man nicht Recht hatte, sondern es fühlt sich falsch an, weil wir eigentlich uns zum Guten verbinden, zumindest als Christen, für etwas, nicht gegen etwas. Die haben sich gegen verbunden, die Heiden und hohe Priester zusammen. Und Jesus sagt das sehr detailliert, was ihm passiert. Er wird verspottet werden. Und ich habe mich gefragt, in so einer Situation, wenn ich jetzt wüsste, dass nächste Woche etwas Schlimmes in meinem Leben passiert, würde ich das wirklich wissen wollen? Wie geht das euch so? Würdet ihr das wissen? Oder man könnte sich ja vorbereiten. Oder eine schnelle Lebensversicherung abschliessen oder so. Wenn man es dann wüsste. Oder irgendwie, ich weiss auch nicht, seine Sachen anordnen. Aber vielleicht wäre es ja einen Weg schlau, man würde das ordnen. Zumindest, wenn man schon über 50 ist, sollte das irgendwann einmal gemacht sein. Ja, sonst geht es euch eben wie dieser Frau, weiss, wie ich schon mal erwähnt habe. Ich glaube, letzten Sonntag habe ich schon gesagt, ich habe schon gewusst, dass man alt wird, aber nicht, dass es so schnell geht. Und das ist das, Jesus weiss es ganz genau. Und ich finde es eine grosse Gnade, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Jesus sagt an einer Stelle sogar, wenn ihr vor Statthalter, vor Königen geführt werdet, um meines Namens willen, dann müsst ihr euch nicht voraus überlegen, ihr müsst nicht eine Predigt schreiben und nachher der Führerstand sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, auferstanden und so. Ihr müsst es nicht abonnieren, sondern der Geist Gottes wird es euch sagen. Oder an anderer Stelle sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, was morgen ist. Es langt doch, dass der heutige Tag genug Lasten mit sich trägt. Also offensichtlich mutet uns Jesus das nicht zu, was er selber gewusst hat, nämlich wie sein Ausgang aussieht, dass er geißelt werden, dass er gekreuzigt werden. So völlig ein klarer Blick für das, was passiert. Und ich glaube, ich würde in so einem Moment einfach mal davor rennen. Ich würde einfach mal denken, nein, lieber ohne mich, könnte man da nicht irgendwie die Rolle tauschen. Die Judas könnte ja meinen Job übernehmen. Er ist so eine zwielichtige Person. Und Jesus geht voll vordergrad auf Jerusalem und erklärt seinen Jüngern, schau, das passiert mit mir. Und er sagt es immer wieder und erklärt es. Und wenn ich den Text hier anschaue, ich habe die ein paar Stellen blau markiert. Ich habe die markiert, weil es... Will ich euch gerne eine grammatikalische Frage stellen. Jetzt als ehemaliger Heizungsmonteur bin ich natürlich da nicht der Vollprofi. Darum habe ich gedacht, frage ich euch, weiss jemand, was das für eine Form ist, was wir da haben? Für eine, ich weiss eben nicht mal das lateinische Wort für das, was es ist, oder? Aber was für eine Form, für eine Art von Aussage, was das da ist? Was blau markiert ist. Ich habe zwei Sachen blau markiert. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, man sieht es gut. Passiv. Es ist eine passive Form. Und ich merke, es ist abgewechselt. Oder? Es ist nicht alles passiv. Es ist nur das passiv. Es gibt Sachen, die sind aktiv. Man wird geschlagen, er wird verspottet, er wird das Kreuz genagelt. Das ist, er wird verurteilt. Das ist alles aktiv. Aber das ist passiv. Es widerfährt ihm. Und passiv, gibt es da eine deutsche Form für passiv? Gibt es das etwas? Passiv ist, das ist eigentlich lateinisch, oder? So. Ah, ich meine, du hebst die Hand auf, aber du hast nur mit dem Schal rumspielen. Habe ich gerade gesehen. Erdulden, genau. Es ist die Leideform. Und das ist das, was Jesus passiert. Er kommt in ein Leiden hinein. Und das Spannende, und darum zeige ich euch das. Spannend ist, für den Mensch, dazumal, ist völlig klar, dass es nicht einfach passives Erdulden gibt. Es wäre niemandem dazumal in den Sinn gekommen, wenn Jesus das sagt, dass er zufällig da einen falschen Weg geht. Es wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, Jesus hat einfach Pech gehabt, du bist am Kreuz gelandet. Es wäre kein Mensch in den Sinn gekommen. Wenn irgendetwas Schlimmes passiert, wenn Menschen irgendetwas widerfährt, wenn sie etwas erduldet, erleidet, dann ist immer die Frage, woher kommt es? Warum passiert das? Wenn ein Turm auf Leute stürzt, sind die besonders schlecht gewesen, dass ihnen das passiert? Wenn jemand krank ist, ja, hat der gesündigt, dass der jetzt krank? Sie haben immer nach dem Grund gefragt, weil es für sie völlig klar war, und da könnt ihr durchs Band, die ganze Bibel so ein bisschen durchschauen. Überall, wo so passive Sachen steht, wird im Hintergrund gedacht, dass Gott der Handelnde ist. Gott macht's. Und darum braucht Jesus da ganz bewusst die passive Form. Es ist nicht so, dass er irgendwie da ein Missgeschick erlebt, sondern es ist das, was offensichtlich Gott in seinem Leben will. Er erleidet das und er erleidet das nicht von einem blinden Schicksal, er erleidet das nicht einfach von bösen Menschen, sondern er erleidet das letztlich von Gott. Und das ist schon ein krasser Gedanke, dass Gott einen Mensch ins Leiden ihr schickt. Man, natürlich, wir kennen den Hiob, oder? Und so, der Paulus sagt auch an einer Stelle, ja, lasst ihr meine Gnade genügen, aber irgendwie so überzeugend tönt ja das dort auch nicht so wirklich, oder? Der hat ja auch mehrere Mal gesagt, also eigentlich wäre es besser, Gott würde eingreifen und mich da gesund machen oder mein Leben verändern, was immer das Problem war. Jesus sagt, ich werde überliefert. Gott gibt mich dahin. Und wenn einem das mal bewusst wird, dann ist ja völlig klar, dass es keinen Ausweg gibt. Oder? Es gibt keine Alternative. Mir ist schon aufgefallen, wir bietet ihr das auch an, dass wir Krankensalbungen machen, dass als Älteste, Jakobus, was ist es, 5 oder 6, ganz am Schluss, steht das, wenn jemand krank ist, sollen die Ältesten rufen, sie sollen mit Öl salben, sollen seine Sünden bekennen, man soll für ihn beten und es wird besser werden. Und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen das gar nicht in Anspruch nehmen und wollen. Ich habe mir überlegt, warum. Und teilweise auch die Leute dann gefragt und gesagt, weißt du, wenn ich das mache und es passiert nichts, dann ist die letzte Hoffnung dahin. Dann könnte es doch ein Garant auch sein, dass ich tatsächlich leiden muss. Dass es keine Veränderung mehr gibt. Das ist quasi wie der letzte Joker, den man noch hat, oder? Wo man nicht spielen möchte, wie man sonst denkt, sonst sagt Gott vielleicht tatsächlich, dein Weg wird ein schwerer Weg sein. Darf Gott uns einen schweren Weg führen? Darf er uns Wege führen, die uns nicht gefallen? Kennt ihr jemanden, der einen Weg geführt wurde, der es ihm nicht gefallen hat? In der Bibel. Der Jona, der hat sich ja, meine Güte, hat sich aufgeregt. Er war vermutlich ein Choleriker, oder? Jona, ja? Mose. Ich wollte doch nicht zum Pharao gehen, geht's noch? Da bin ich ja davon weggelaufen. Und dann hängst du mir das doofe Volk da anpacken, oder? Wo immer macht, was es will und nicht, was ich will. Oder nicht einmal, was du willst, oder? Wenn sie wenigstens das würden machen. Josef, ja. Brüder nehmen den Rüden in den Brunnen runter. Wenn einen umbringen, zum Glück hat noch einer ein bisschen Einsicht und zack, verkaufen sie ihn, oder? Wer einen Bruder hat, oder? Also, ich habe meinen Bruder mal umbringen. Das ist aber schon lange her.
Jonathan.
Der Jonathan. Am Saul, sein Sohn. Ja, mit David. Eine wunderbare Freundschaft, gell? Aber es verheilt alles wegen seinem doofen Vater. Ein brutaler Schmerz, oder? Ein krasser Schmerz. Der beste Freund wird vom Vater vertäubt und du weißt, der Vater macht es falsch und ich leide darunter. Es gibt x Beispiele. Petrus, oder? Du wirst hingeführt werden, wo du nicht gehen willst. Du wirst einen Weg gehen, wo du nicht gehen willst. Paulus, oder? Du wirst von Königen geführt werden. Er hat auch nicht jubiliert, wo er gesagt hat, wo Gott ihm gesagt hat, ich werde ihm zeigen, wie viel das um meines Namens leiden muss. Jakob und Isaac. Esau, ja. Der Esau hat es ein bisschen besser gehabt, finde ich. Er ist einfach beschissen worden. Aber der Jakob ist ja auch, ja, ist auch beschissen worden. Ist so eine Beschissergeschichte. Das ist schön an der Bibel, oder? Die Bibel ist ja nicht einfach, die schönt das nicht. Dann schreibt es einfach, Menschen sind manchmal einfach ungerecht und bös und schlecht. Das ist einfach das Leben. Ganz normal, oder? Nicht irgendwie romanmäßig, oder? Am Schluss kommt die schönste Frau, der schönste Mann über, sondern er muss halt einfach zuerst mal die nehmen, die er überkommt. Punkt. Und also beim Jakob jetzt, für die den Link nicht gerade verstanden haben. Ja, Gott handelt. Gott handelt in dem Innen und im Ganzen, dass es schwer ist und hart ist und brutal krass ist und man eigentlich am liebsten das möchte abschütteln und sagen, nein, das will ich nicht, ist in dem Sinne auch ein krasser Trost für alle, die Leiden durchmachen. Wenn du kannst sehen, dass es Gottes Plan ist in deinem Leben, dass du leidest, dass du in Gottes Hand bist, auch in deinem Leiden inne, dann ist das Leiden ein bisschen weniger krass und ein bisschen weniger schlimm. Weil dann bist du nicht ausgeliefert an irgendetwas Blindes, das einfach zuschlägt und du weißt nicht warum und woher, sondern bist du ausgeliefert in die Hand von dem Gott, wo wir anrufen als unser lieber Vater. Wo wir sagen, aber lieber Vater. Und der liebe Vater kann uns auch einen Weg führen, der uns schüttelt. Und er bleibt trotzdem der liebe Vater. Wie der Daniel, oder, der sagt, du kannst machen, was du willst mit uns, zum König. Du kannst uns da in den Feuerofen rühren. Aber du sollst eins wissen, was immer passiert, ob uns Gott jetzt rettet, also eigentlich verschont, am Leiden entzieht, oder ob er uns nicht verschont, sondern voll reinlaufen lässt, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott ist gleich unser Gott und dein doofer Götz beten wir wegen dem gleich nicht an. Völlig klar, wo der Weg ist. Haben Sie es verstanden? Das habe ich es euch dreimal gesagt. Muss ich es noch das vierte Mal sagen? Kommt mir so ein bisschen lehrenmässig vor, wenn ich das sage. Gell, man muss immer ein bisschen lauter werden. Und irgendwann muss man wieder leiser werden. Meistens nützt es dann, wenn man laut ist, wenn man wieder leiser wird. Aber du bist ja da der Fachmann. Nicht nur du, auch andere. Natürlich, Kindererziehung funktioniert ja auch so, oder? Jetzt hat er es also dreimal gesagt, mach es doch jetzt bitte endlich, wird das Zimmer mal endlich aufgeräumt? Nein, sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden, weil ihr Denken gefüllt war mit anderem. Und ich weiss, ich wiederhole mich, wenn wir jetzt dreimal über die Leidensankündigungen predigen, kann man natürlich auch nicht immer wieder neue Sachen sagen. Sie haben das zwar gewusst, aber das Wissen genügt nicht. Sie haben zwar gewusst, was Jesus ihnen sagt, sie haben das akustisch gehört, aber sie haben sich das nicht vorstellen können. Sie haben das nicht in ihren Lebensalltag reinziehen. Es hat weder zu dem gepasst, was sie von ihren geistlichen Lehrern gelehrt worden sind, noch hat es zu dem gepasst, was sie sich selber vorgestellt haben, noch hat es zu dem gepasst, zu ihrer Leidensscheuheit, die sie dort mal genau hatten, wie wir es heute auch haben. Sie müssen erkennen. Und jetzt gibt es ein Wort, und ich sage das mal so da, so ein bisschen ungeschützt, oder? Ich weiss nicht, was für ein wahnsinns geistlich gescheiter Mann das ins Leben gerufen hat. Auf jeden Fall muss er viel bedeutender gewesen sein als ich, weil alle wissen das irgendwie. Es gibt so einen doofen Satz. Vielleicht kann man irgendjemand sagen, wer den erfunden hat. Der muss ein wahnsinns Koryphäer gewesen sein. Der hat gesagt, es ist zwar im Kopf, aber nicht im Herz. Und der Weg vom Kopf zum Herz, die 20 cm oder sind es 25, das ist der weiteste Weg, den es gibt. Und ich sage euch meine persönliche Meinung dazu, ich habe noch selten so einen grossen Kabis gehört. Das ist einfach ein völliger Kabis. Wenn ihr das bis jetzt geglaubt habt, er streicht das aus eurem Denken aus. Ich weiss, es ist jetzt ganz schwierig. Es ist jetzt wie wenn ihr ein Buch lese, das ihr noch nie gelesen habt und nicht versteht. Oder denkt, nein, das ist richtig, der andere liegt falsch. Okay, dann bleiben alle in dem hin. Aber ich versuche es euch trotzdem zu erklären. Warum genügt Wissen nicht? Sondern es geht ums Erkennen. Weil wir bei dieser Frage immer so ein bisschen im griechischen Denken innen verharren, oder? Wir denken durch Philosophieren und Denken und Studieren und Sandkasten und so kommen wir irgendwie weiter. Aber dem ist Gott gar nicht interessiert. Nach was fragt Gott, wenn er zum Beispiel einen Prophet prüft? Nach seinem Wissen. Nach seinem Leben, nach seinem Herz, nach seinen Früchten. Oder? Und Frucht ist immer etwas, was aus uns rauskommt. Also nach seinem Leben, nach seiner Frucht. Frucht ist das, was die Bibel steht ganz konkret vor. Und man soll das Leben prüfen. Jetzt, was leben wir? Oder? Also man könnte sagen, wir leben als durchtrainierte Spitzensportler. Und der Bauch wird immer fetter. Oder? Geht das auf? Würde er so einen Menschen abkaufen und sagt, weisst du, ich habe einen Spitzensportler im Kopf, aber es ist noch nicht im Herz unten. Ich würde ihn auslachen. Ich würde sagen, ja komm, also bitte, auf dem Sofa kannst du einfach kein Spitzensportler werden. Das weiss jetzt also jedes Kind. Wenn ihr eurem Kind oder eurem Ehepartner oder jemand, der im Nächsten steht, sagt, du, es regnet raus, du musst einen Schirm mitnehmen. Und er sagt, ja, und er läuft raus und nimmt keinen Schirm mit. Hat er es dann verstanden? Das regnet. Er hat es nicht verstanden. Sonst würde er einen Schirm mitnehmen oder einen Regenschutz wenigstens. Wenn er einfach so rausläuft und ein Patsch nass ist und denkt, du, ich bin einfach nass geworden. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Würde er denken, ja komm her. Biblisches Denken ist interessiert an der Prägung von unserem Menschsein, von unserem Leben. Und darum ist das, was in unserem Leben wirklich wahr ist, was richtig ist, was stimmt, ist das, was man sieht. Nicht das, was wir denken, nicht das, was wir wissen, nicht, dass wir auf Fragen die richtigen Antworten geben können, sondern dass man in unserem Leben sieht, das, was ich verstanden habe, das lebe ich auch. Und darum ist der Satz ein Kabis, oder? Das, was du im Kopf hast, das ist eigentlich nie nicht, weil es hat keinen Einfluss auf dein Leben. Nur das, was du erkannt hast, das heisst gesehen hast, wahrgenommen hast, einen Teil von deinem Leben genommen hast, den du aufgenommen hast. Nur das zählt wirklich. Und Gott wird uns nach dem fragen. Wir werden nicht in den Himmel kommen und müssen einen Test absolvieren und wenn wir genug Punkte haben, kommen wir rein oder nicht. Aber Gott wird schauen, wie unser Leben war. Er wird fragen, sind da Früchte vom Geist rum? Und wir haben die Wahnsinnsmöglichkeit, oder? Wir können jetzt das alles aus der Zukunft, quasi in die Vergangenheit, oder? Können wir das Kreuz anschauen, können die Ostern anschauen, wir wissen das alles. Und wir sehen die Auferstehung und wir wissen das alles, wie wir das alles kennen. Aber auch das genügt nicht, das alles einfach zu wissen. Ich meine, es ist ja himmeltraurig, dass viele Leute gar nicht wissen, wie die christlichen Festivale Reihenfolge das kommen, oder? Wenn man so auf die Straße geht, fragen, zählen wir schnell auf, Ostern, Pfingsten, Karfreitag, Himmelfahrt, Weihnachten, in welcher Reihenfolge, dann weiss nicht, wie viel Prozent das heute noch können. Je jünger, desto weniger vermutlich. Aber selbst wenn du das alles richtig weißt, das ist nicht der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo du etwas erkennst und verstehst, ist es wie selbstverständlich, dass es du auch in dein Leben aufnimmst. Dass es ein Teil von dir wird. Ein Teil von dem, was Jesus am Kreuz auf dem Weg gemacht hat und auch in der Auferstehung, das leben wir oder haben wir erlebt in dem Moment, wo wir uns taufen lassen haben. In dem Moment, wo wir gesagt haben, das, was Jesus macht, das ist auch meins. Das, was Jesus durchgeht, da gehe auch ich durch. Mein alter Mensch stirbt mit ihm, ich auferstehe mit ihm, ich kann leben mit ihm. So ganz konkret. Und man kann das alles wissen, aber es kann außerhalb von unserem Leben bleiben. Und das nützt dir nichts. Das nützt dir nur etwas, wenn es ein Teil von deinem Leben wird. Darum, und damit komme ich zum Schluss. Wir müssen immer wieder hinhören, was Jesus sagt. Und gerade wenn du Fragen hast in deinem Leben, wenn du nicht sicher bist, wo es soll durchgehen, wenn du an Wegscheidungen stehst, dann ist es extrem wichtig, dass du selber hörst. Es ist aber auch gut, wenn du das mit anderen zusammen machst. Ich habe letztens ein Telefon bekommen von jemandem, den ich schon lange kenne, und gesagt, du, ich habe eine wichtige Entscheidung vor mir, ich habe die und die Möglichkeiten. Lass doch einmal für mich vor Gott, was jetzt dran ist. Und wir haben ein bisschen darüber diskutiert und haben mir das alles erklärt und ich habe auch ein paar Fragen gestellt und ich habe ihm auch meinen ersten Eindruck gegeben. Aber das ist nicht alles, oder? Das Wichtige ist, was jetzt passiert. Dass Katharina und ich, dass sie uns ins Gebet nehmen und bewegen und bis wir dann auch von dieser Person hören, wir haben uns jetzt entschieden und es ist gut. Es ist manchmal hilfreich, wenn man Sachen auch nicht allein muss erlösen und verstehen. Das Ziel vom Leiden ist letztlich, wenn wir Jesu Leben anschauen, Vollendung. Das Ziel vom Leiden, wenn wir Jesu Leben anschauen, ist Vollendung. Und dass er das alles hat können durchstehen und durchhalten, hat er letztlich nur können, weil er gewusst hat, ich bleibe in Gottes Hand, was immer auch passiert. Ich hatte mal einen Kollegen, der an der telefoniert hat, hat er sich immer zu seich überschnurren lassen. Oder wenn dann irgendjemand, also hat das Geschäft gehabt, und wenn dann die Kunden lang gemüdet haben, dann hat er irgendwann an mir einfach gesagt, dann mache ich es halt. Und wenn er mir das so erzählt, dann hat er gesagt, hey, du musst das einfach ändern. Ja, ich kann nicht. Weißt du, wenn die lang schwätzen, irgendwann, ich denke, ich muss jetzt weiterarbeiten, sage ich einfach ja, dass ich Ruhe habe. Und ich sagte, ja, aber nachher dann schaffst du wieder eine halbe Nacht durch, ne? Weil du einmal Ja gesagt hast. Das kann doch nicht sein. Und ich sagte, schau, jetzt nimmst du so ein Post-it-Kleber oder nimmst du ein A4-Blatt. Und wenn die Person anruft, dann legst du es vor dich an, nimmst einen grossen Filzstift und schreibst einfach Nein drauf. Und schaust das immer an. Egal was kommt, Nein. Schaust es einfach immer an. Die Antwort ist einfach Nein und dann bleibst du dabei. Kannst du es auch am Bildschirm ankleben, oder? Nein. Und genau so muss es in unserem Leben verankert sein. Wir sind in Gottes Hand, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Und wir sind in Gottes Hand, auch wenn wir Nein sagen und mit aller Entschiedenheit sagen, Nein, die Wegen will ich nicht gehen. Trotzdem sind wir in Gottes Hand. Und trotzdem hat Gott auch, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, auch das Recht, unseren schweren Weg zu führen. Wir haben Gott nicht unser Leben gegeben mit dem Versprechen von ihm her, es wird immer ring und einfach. Wir haben nicht gesagt, Jesus, wir folgen dir nach, koste es, was es wolle, aber es muss lieb sein und leicht. Und am liebsten immer pflastern mit Jogging-Osterhase auf dem Weg. Das ist nicht der Deal gewesen. Sondern der Deal war, folg mir nach und du wirst stehen sein, wo ich auch bin. Du wirst ankommen beim Vater. Und zwischen denen kann es auch mal schwierige Wege geben und Umstände, weil wir selber etwas verjockeln, aber auch, weil Gott uns manchmal auch gerade in den schwierigen Wegen in eine besonders formt und prägt. Jesus ist den Weg gegangen, weil er gewusst hat, was immer auch kommt, ich bin in der Hand Gottes. Und das möchte ich euch einfach zusprechen. Dort, wo ihr jetzt steht und wo ihr seid, wenn ihr euer Leben Gott übergeben habt, in Gottes Hand geleitet und gesagt, Gott, du bist mein Gott. Jesus, du bist mein Herr. Wenn das, was mit den Liedern am singen, in eurem Leben wahr ist, dann sage ich nicht, es kann euch nichts passieren. Aber ich sage euch, es kann euch nichts davon abhalten, einmal beim Vater im Himmel zu sein und dort all die Wohltaten Gottes zu geniessen, die uns verheißen sind. Amen.